Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Schon Mittwoch. Die Woche rauscht nur so an uns vorbei. Und dieses Gefühl möchte das Bundesverkehrsministerium auch auf deutschen Autobahnen in Zukunft erzeugen. Heute wurde das Genehmigungsbeschleunigungsgesetz vom Bundeskabinett gebilligt. Und darin steht unter anderem:
weniger Stau durch bessere Planung. Aber ich habe Zweifel und die liegen in zwei Punkten.
Ja, welche Zweifel unsere Hauptstadtstudio-Korrespondentin Nadine Lindner da hat, hört ihr in diesem Podcast. Außerdem sagt der Kreml heute, es hätte einen Anschlag auf ihn gegeben, und zwar von der Ukraine.
Ein Berater von Präsident Volodymyr Zelensky meinte, solche Aktionen würden der Ukraine überhaupt nicht helfen, weil sie würden Russland nur provozieren, die Ukraine noch stärker anzugreifen.
Aglaya Dane aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Infos dazu. Und wie es aktuell im Osten der Ukraine aussieht, dort herrscht ja nicht erst seit letztem Jahr, sondern seit 2014 Krieg. Das sagt uns Karl-Otto Zehntl von der Hilfsorganisation CARE. Er war bis gestern vor Ort.
Es sind viele geflohen in der Zeit der Besetzung. Also Sviatoljirsk, eine Stadt von 8000 Einwohnern, hat derzeit 750 Einwohner, hauptsächlich ältere Menschen, die da geblieben sind.
Ja, und ob die befürchten müssen, dass die Hilfe, je länger der Krieg dauert, abnimmt, das klären wir mit ihm. Hier ist euer Update am 3. Mai. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Schauen wir nach Russland, denn das Präsidialamt in Moskau behauptet, dass dort letzte Nacht zwei Drohnen zum Absturz gebracht wurden. Die seien auf dem Weg zum Kreml gewesen, also zur Residenz von Russlands Präsident Wladimir Putin. Aglaya Dane aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten, was weiß man denn über diesen angeblichen Anschlagversuch?
Also gesicherte Informationen gibt es nicht. Die USA haben jetzt angekündigt, den Fall zu untersuchen. Ansonsten gibt es bisher eben die russischen Vorwürfe, dass die Ukraine dahinter stecken soll. Die wiederum dementiert das. Und in den sozialen Medien, da kursiert ein Video. Auf dem Video ist eine Rauchwolke zu sehen in der Nähe des Kreml. Und das soll eben zeigen, wie die Luftabwehr, die russische, die Drohnen zerstört hat. Russland sagt eben, das sei ein Anschlagsversuch der Ukraine gewesen. Putin habe sich allerdings zu dem Zeitpunkt gar nicht in seinem Amtssitz auf dem Kreml-Gelände aufgehalten, sondern außerhalb von Moskau. Die Ukraine, die sagt, sie hat nichts mit den Drohnen zu tun. Ein Berater von Präsident Volodymyr Zelensky meinte, solche Aktionen würden der Ukraine überhaupt nicht helfen, weil sie würden Russland nur provozieren, die Ukraine noch stärker anzugreifen. Da ist dann auch von Terrorangriffen die Rede, die in Moskau geplant würden. Und also es ist ja auch kein Geheimnis. Russland könnte natürlich so einen angeblichen Anschlag auch als Vorwand nutzen für härtere Attacken.
Heißt aber wiederum, die Menschen in der Ukraine müssen sich in den nächsten Tagen jetzt auf noch mehr Angriffe gefasst machen?
Ja, wohl schon. Also auch kurz nachdem Russland der Ukraine diesen angeblichen Drohnenangriff vorgeworfen hat, heute Nachmittag, da hat es in der Ukraine direkt wieder Luftalarm gegeben, vor allem in der Mitte und im Osten des Landes. Es gibt auch erste Meldungen über Angriffe, die dann stattgefunden haben sollen. Und es gibt auch deutliche Drohungen. Also da ist einerseits auch die Rede von Vergeltung, die man jetzt nehmen möchte. Und ein russischer Parlamentssprecher hat gesagt, die ukrainische Regierung müsse jetzt zerstört werden. Man muss sagen, das fällt natürlich auch alles gerade in eine heikle Zeit. Ne? Also seit Tagen wird berichtet, dass eine ukrainische Gegenoffensive bevorsteht. Also, dass die Ukraine versuchen könnte, Gebiete zurückzuerobern. Mhm. Und es sind jetzt auch mal wieder der Chef der Söldnertruppe Wagner aufgefallen in den letzten Tagen. Der agiert ja für Putin, hat ihn aber auch immer wieder kritisiert. Und der sagt, an der Front ist jetzt schon zu sehen, dass es bald losgeht. Die ukrainischen Truppen bewegen sich dort aktiver. Und er hat gesagt, diese Gegenoffensive könnte für Russland zu einer, Zitat, Tragödie werden. Seine Truppen hätten zu wenig Munition und müssten eventuell abziehen. Und das Ganze passiert auch noch knapp eine Woche vor einem wichtigen Tag in Russland. Der 9. Mai, das ist ja der Tag des Sieges über Nazi-Deutschland. Und das ist ein Tag, der hat eine enorme Bedeutung in dem Land. Da zeigt die russische Führung in der Regel mit Militärparaden ihre Stärke. Und diese ganze Gemengelage, die sorgt auch für Druck in Russland.
Jetzt hast du den 9. Mai gerade genannt. In den deutschen Medien wird heute über ein anderes Datum gesprochen, nämlich den 13. Mai. Die Rede ist von einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Deutschland. Was hat es damit auf sich?
Ja, auch da haben wir noch keine gesicherten Informationen. Die Berliner Polizei hat Medienberichte bestätigt, wonach sie einen Besuch des ukrainischen Präsidenten vorbereitet. Da war dann die Rede davon, dass er nach Berlin kommt, um Bundeskanzler Olaf Scholz zu treffen und dass er möglicherweise am nächsten Tag auch mit dem Helikopter nach Aachen fliegt, um persönlich da den Karlspreis entgegenzunehmen. Mit dem werden ja Menschen geehrt, die sich für Europa einsetzen. Und von der Bundesregierung heißt es auf Grundlage dieser Meldung nur, der Kanzler gibt seine Termine für die nächste Woche immer am Freitag bekannt. Sprich, das wird er wohl auch diesen Freitag tun, übermorgen. In der Ukraine ist man offenbar nicht so glücklich darüber, dass die Pläne jetzt in die Öffentlichkeit geraten sind. Medien zitieren da Quellen, die sagen, das sei unverantwortlich. Denn das muss man wissen, wenn Zelensky ins Ausland reist, das ist ja mit einem enormen Sicherheitsrisiko verbunden. Deswegen tut das ja auch so selten. Und aus Sicherheitskreisen heißt es jetzt auch, weil die Pläne eben öffentlich geworden sind, sei gut möglich, dass das Ganze auch wieder abgeblasen wird.
Also aber für den Moment kursiert erstmal diese News, dass der ukrainische Präsident Zelensky nächste Woche nach Deutschland kommt, vielleicht aber auch nicht. Außerdem wirft Russland der Ukraine einen Anschlagsversuch auf Präsident Putin vor. Die Infos dazu von Aglaya Dane. Und wir bleiben in der Ukraine, das geht manchmal ja etwas unter, aber dort herrscht ja seit 9 Jahren Krieg. Und zwar im Osten der Ukraine. Seit 2014 wird dort gekämpft. Im letzten Jahr hat Russland die Angriffe dann auf die gesamte Ukraine ausgeweitet. Die Stadt Bachmut liegt im Osten der Ukraine, etwas oberhalb von Donetsk. Sie ist schwer umkämpft und immer wieder hat die russische Seite die Einnahme vermeldet. Tausende Soldatinnen und Soldaten sind dort in den letzten Monaten wohl gestorben. Karl Otto Zentl ist Generalsekretär der Hilfsorganisation CARE und war bis gestern in der Ostukraine im Gebiet Donetsk unterwegs. Ich habe heute mit ihm gesprochen und wollte erstmal wissen, was er dort im Osten der Ukraine erlebt hat.
Zunächst einmal ist die Gegend geprägt von großflächigen Zerstörungen. Die Straße von Slowjansk nach Kharkiv war lange intensives Kampfgebiet. Also entlang der Straße sind die Dörfer größtenteils zerstört, die Wälder verbrannt. Sie haben große Gebiete, die vermint sind, beziehungsweise durch Blindgänger nicht zugänglich, die da abgesperrt sind, überall Warnzeichen. Sie haben Dörfer, die jetzt die verbliebenen Bewohner umgesiedelt werden müssen, weil die Böden durch Phosphor verseucht sind und die Menschen deswegen dort nicht bleiben können. Also massive Zerstörungen, die viele, viele Jahre brauchen werden. Es sind viele geflohen in der Zeit der Besetzung. Also Svyatoslavsk, eine Stadt von 8000 Einwohnern, die ich besuchen konnte, hat derzeit 750 Einwohner. Hauptsächlich ältere Menschen, die da geblieben sind. Aber, so wie die Stadtverwaltung mir sagte, ein großes Interesse, wieder zurückzukehren, wenn die Infrastruktur einigermaßen funktioniert.
Was ist Ihr Eindruck? Was brauchen die Menschen dort am allerdringlichsten?
Sie brauchen Basisversorgung, sie brauchen Aufbau der Infrastruktur. Also sie brauchen Unterstützung mit Wasser, sie brauchen Unterstützung mit Strom. Die Häuser müssen repariert werden, Fenster sind zerbrochen, die Dächer sind beschädigt. Das sind ganz, ganz dringende Dinge und dann können die Menschen zurückkehren. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich die großen Folgen des Krieges, wie zum Beispiel Minenfelder, Blindgänger anzugehen, damit die Gegenden auch wieder sicher werden und Menschen sich dann auch abseits der asphaltierten Wege in Sicherheit bewegen können.
Gibt es denn ausreichend Hilfe, beziehungsweise bekommen die Menschen dort auch die Hilfe, die gebraucht wird?
Es kommt sehr viel Hilfe an, es ist aber bei weitem nicht genug. Wir reden hier über massivste Zerstörungen. Wir reden über massivste Zerstörungen und auch eins, was die Menschen brauchen würden, am dringendsten wahrscheinlich sogar noch, ist Sicherheit. Mitte April hat in Slowjansk eine Rakete ein Apartmentgebäude getroffen. Unsere Partnerorganisation hat dort jetzt Hilfsgüter verteilt. Dabei sind Menschen ums Leben gekommen, dabei wurden Wohnungen zerstört, das geht ja über das getroffene Gebäude hinaus. Das ist ein tiefer Schock, der da sitzt. Ja, also das ist eine ganz normale Wohnsiedlung. Es ist nicht nachvollziehbar, warum so etwas da geschieht, warum da junge Familien ausgelöscht werden, Kinder ums Leben kommen. Also eine permanente Unsicherheit, die natürlich für jeden das Leben in so einer Stadt extrem schwierig macht. Sicherheit wäre ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn Sie sagen, diese permanente Unsicherheit, Ihr Eindruck, haben die Menschen da Hoffnung, dass der Krieg endet? Ich meine, nicht weit davon herrscht der Krieg ja schon seit 2014 im Osten der Ukraine.
Es ist be- Ich würde, nachdem ich mit unseren Partnern gesprochen habe, mit den Partnerorganisationen, muss ich sagen, ich bin tief beeindruckt von dem Engagement, das die Zivilbevölkerung in der Ukraine aufbringt. Und gleichzeitig, wenn man näher mit ihnen ins Gespräch kommt, sieht man doch sehr schnell, dass auch wirklich Lebensträume von Menschen zerbrochen sind. Und da sehr, sehr viel Unsicherheit, sehr viel Trauer herrscht. Die Übersetzerin, die wir dabei hatten, hat einen 17-jährigen Sohn und kann jetzt inzwischen langsam nachts nicht mehr gut schlafen, weil sich überlegt, was wird mit ihm, wenn er 18 ist. Mhm. Sie haben...
Weil er eingezogen wird dann?
Weil er dann eingezogen werden würde oder weil er sich freiwillig melden könnte zur Armee. Sie haben ja auch, also ich bin mit dem Zug angereist. An den Bahnhöfen, wenn Sie Richtung Osten fahren, sehen Sie dann ja auch, wie sich Familien trennen, wie Männer und Frauen in Uniform dann ihre Familien verlassen und in den Zug steigen. Das sind extrem bewegende Bilder.
Und haben Sie das Gefühl, dass je länger dieser Krieg jetzt dauert, die Hilfsbereitschaft abnimmt?
Bislang kann ich das noch nicht wahrnehmen, aber es ist zu befürchten natürlich, dass auch der Krieg in der Ukraine irgendwann zu einer bei uns in den Medien und von den Menschen wahrgenommenen Normalität wird, so wie es mit dem Krieg in Syrien und mit dem Krieg im Jemen ja auch geschehen ist, und dass dann Hilfsbereitschaft nachlässt, was natürlich für die Betroffenen ein Drama wäre.
Und da arbeiten wir natürlich dagegen. Karl-Otto Zentl ist Generalsekretär der Hilfsorganisation CARE. Er war bis gestern im Osten der Ukraine unterwegs, um sich ein Bild von der Lage und der Hilfe vor Ort zu machen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Barack Obama ist in Berlin und man merkt, er ist ja nicht mehr als Politiker in Berlin unterwegs, sondern als Star und als Geschäftsmann. 2008, da konnte man ihn noch kostenlos am Brandenburger Tor erleben. 200.000 Menschen haben das gemacht. Heute kostet es Geld, wenn man ihn sehen will, und zwar einiges. Barack Obama verdient mit seinen Vorträgen so viel Geld wie kein anderer politischer Vorgänger vor ihm. Was steckt hinter diesem Geschäftsmodell? Christian Schmidt aus unserem Team hat sich's angeschaut. Sag uns mal, um was geht's bei diesem Auftritt von Barack Obama?
Also Barack Obama hat ja so viel Charisma, der könnte eigentlich über alles erzählen und die Leute würden ihm gerne zuhören. Und das, glaube ich, weiß er auch. Er spricht bei seinen Beiträgen gerne über alte Zeiten. Dann kommen so ein paar liebevolle Scherze über seine Frau dazu, Michelle, und Lebensweisheiten.
Act rationally, even though we have passions and emotions, to solve big problems, that despite the fact that change is happening very quickly, that we can adapt to these changes.
Sei rational, obwohl du emotional bist, um deine Probleme zu lösen. Also ja, von der inhaltlichen Qualität ist das eher so Kühlschrankmagnet, würde ich sagen. Ne? Aber Barack Obama kriegt damit Hallen voll.
Okay, dann machen wir mal den Real Talk an dieser Stelle. Wie viel kriegt denn Barack Obama für so einen Auftritt?
Es ist natürlich schwer, da konkrete Zahlen rauszukriegen. Die Redneragenturen, die sagen einem das nicht. Aber aus verschiedenen Quellen vermutet man, dass er für Reden bei zahlungskräftigem Publikum bis zu einer $500.000 Honorar bekommt. Er spielt halt auch eine Menge ein. Ne? Als Barack Obama auf Deutschland-Tournee war, da haben Tickets in den Hallen bis zu 5.000 Euro gekostet. Dafür gab es dann aber auch noch ein Selfie mit
Na,
ihm.
Na immerhin. Mhm. Ist das so ein amerikanisches Ding, würdest du sagen, dass Ex-Präsidenten da auf Vortragsreise gehen?
Ja, schon. Und das folgt auch immer einem Muster. Ne? Darüber habe ich mit Politikwissenschaftler Thomas Jäger gesprochen von der Uni Köln. Nach der Amtszeit ist erstmal eine Zeit lang Pause. Und in dieser Pause baut sich so ein kleiner Hype auf. Die schlechten Dinge geraten eher in den Hintergrund. Und die Person mit der großen Erfahrung dann in den Vordergrund.
Dann nimmt so nach und nach die Sympathie wieder zu. Das heißt, Präsidenten, die aus dem Amt raus sind, die sich dann als Elder Statement gezeigt haben, die über allgemeine Themen gesprochen haben, sich dem parteipolitischen Wettkampf entzogen haben, die werden dann wieder gemocht und sind dann aber auch so Identifikationsfiguren für eine Gesellschaft, die ja letztlich in dieser Person den Repräsentanten findet.
Wäre das nicht ein gutes Geschäftsmodell, auch für deutsche Politiker? Ich meine, Angela Merkel gibt Motivationsvorträge, würden einige kommen, wa?
Ja, aber irgendwie sieht man das nicht so, ne? Kann man sich nicht so richtig vorstellen. Ich habe auch mal mit Thomas Jäger da jetzt überlegt, was unsere Ex-Top-Politiker so gemacht haben.
Was deutsche Politiker nachher machen, sie nehmen Beraterverträge an, arbeiten wie Helmut Schmidt für eine Zeitung, wie Gerhard Schröder für ein russisches Unternehmen. Helmut Kohl hat auch ein paar Verbindungen gehabt zu Verlagen. Alles zwei Etagen tiefer als die amerikanischen Präsidenten.
Oder vielleicht 3 Etagen tiefer, ne, wenn man auf Per Steinbrück guckt.
Per Steinbrück macht jetzt irgendwie, wenn ich es richtig mitbekriegt habe, Kabarett.
Ja, wollen wir mal hören? Es geht so um Klimakleber und was man mit denen mal machen müsste.
Ich würde sie im Winter kleben lassen. Okay, aufgrund des spärlichen Beifalls lenke ich ein bisschen ein.
Wow, also so bester Boomer-Humor beim früheren Kanzlerkandidaten. Dafür kosten die Tickets auch nicht 5.000 Euro. Per Steinbrück im Theater Freiburg zum Beispiel gibt es schon ab 9 Euro.
Vielleicht ist es euch das ja auch wert. Amerikanische Präsidenten haben es irgendwie ein bisschen besser raus mit der Pointiertung und auch mit dem Geldverdienen nach der Amtszeit. Barack Obama ist gerade in Berlin. Als Redner verdient er ziemlich viel Geld. Christian Schmidt hat es uns erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sollen in Deutschland die Autobahnen weiter ausgebaut werden? Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP sagt ja und deshalb hat das Kabinett heute einem Gesetzentwurf von ihm zugestimmt.
Die Straße ist immerhin noch der wichtigste Verkehrsträger, den wir haben. Wer meint, das ignorieren zu können aus irgendeinem Gefühl heraus, der versündigt sich an den Bedürfnissen dieser Gesellschaft.
Und mit diesem Gesetz sollen vor allem 145 Autobahnprojekte schneller umgesetzt werden, damit Stauschwerpunkte und Engstellen entlastet werden können. Ich habe darüber mit Nadine Lindner, unserer Korrespondentin, im Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen und wollte von ihr erstmal wissen, wie es jetzt schneller gehen soll.
Ja, so das Zauberwort, was man sich gegeben hat, das ist die Genehmigungsbeschleunigung. Das heißt, dahinter steht die Idee, dass bestimmte Autobahnprojekte in öffentlichen bzw. überragenden öffentlichen Interesse sind. Zum Beispiel, wenn sie der Engpassbeseitigung dienen und für bestimmte Projekte trifft es ebenfalls zu. Und dieser Passus, überragendes öffentliches Interesse, also sozusagen so eine Hochstufung, das heißt, man wird sie jetzt in der Abwägung mit anderen Gütern, also zum Beispiel den Umweltschutz, da geht es ganz konkret darum, etwas geringer bewerten. Also das heißt, man will jetzt Behörden, aber dann auch Gerichten die Möglichkeit geben, stärker für Infrastruktur zu entscheiden im Zweifelsfall. Und man hat dafür dann bestimmte sozusagen Voraussetzungen definiert, das heißt die Engpassbeseitigung oder bei den Schienen ist dann noch besonders wichtig, dass sie zum Beispiel den Deutschlandtakt umfassen. Da werden sie dann auch in diesem Gesetz dann direkt festgeschrieben. Und was ich noch interessant finde, auch für den Radverkehr wird es eine Änderung geben. Da ist es dann nämlich so, dass die Umweltverträglichkeitsprüfung entfällt. Das heißt, es wird einfacher, Radwege zu bauen, wenn sie zum Beispiel entlang von Bundesfernstraßen gehen.
Lass uns noch mal ganz kurz bei dem Ausbau von Autobahnen bleiben. Da haben ja die Länder auch ein Wörtchen mitzureden. Und wenn ich das richtig sehe, dann sind die nicht so begeistert. Warum nicht?
Ja, ich würde sagen, die Länder wählen da durchaus unterschiedliche Wege. Die Idee, wie das kam, geht auf den Koalitionsausschuss zurück. Also diese Mammut-Marathon-Sitzung Ende März mit über 30 Stunden. Da hat man sich auf eine Liste geeinigt mit 144 beziehungsweise 145 konkreten Projekten. Also das sind so Autobahnteile, wo man sagt, so hier gibt's immer wieder Probleme. Die wollen wir jetzt ausbauen. Das sind ungefähr 950 Autobahnkilometer, die das betrifft. Und man hat dann sozusagen den Ball an die Länder zurückgespielt. Ich finde aber eher symbolisch, hat gesagt, die Länder sollen dann aber zustimmen. Die Grünen haben dann versucht, da so ein bisschen so eine Bremsfunktion einzubauen, weil die Regierenden in sehr vielen Bundesländern auch mithaben. Auch in mehreren Bundesländern stellen die den Verkehrsminister oder Verkehrsministerin. Und ich vermute, sie haben darüber versucht, dann das Ganze so ein bisschen zu blockieren, weil sie im Kern auf dieses Gesetz nicht so riesen Lust haben. Okay. Und sind da aber jetzt auch ein bisschen ausgekontert worden. Also zum Beispiel Bremen und Hessen, die haben einen grünen Verkehrsminister und das ist auch großer Zufall. Demnächst sind da Landtagswahlen und die haben noch keine Haltung dazu abgegeben, zu diesem Gesetz. Sie sagen, wir brauchen noch Zeit zum Prüfen. Und da hat Volker Wissing jetzt kurzerhand, ich würde sagen, so ein bisschen einen Trick angewendet, hat gesagt, naja gut, nehmt euch die Zeit zu prüfen, wir formulieren das Gesetz jetzt um. Mhm. Seit gestern Abend gibt es da nämlich einen neuen Entwurf, da steht nur noch so eine Definition drin, diese berühmte Liste ist nicht mehr im Gesetz drin und man sagt, ach, dann machen wir das per Rechtsverordnung und der Trick ist jetzt, das kann das Verkehrsministerium dann alleine bestimmen. Aha. Und braucht den Bundestag nicht mehr dafür. Also im Kern würde ich sagen, ist das mit der Länderbeteiligung so eine Sache, der Bundesrat muss dann noch zustimmen, aber ich glaube, kein Verkehrsminister will sich dann auch vorwerfen lassen, dass er Stau in seinem Bundesland produziert.
Okay, also so ein kleiner politischer Trick, den man da angewendet hat. Du hast von Engpässen auch nochmal gesprochen, die man ja im Straßenverkehr beseitigen will. Wie ist deine Einschätzung? Kann dieses Gesetz das leisten?
Also ich habe da durchaus meine Zweifel. Das Verkehrsministerium sieht es anders. Da hat man fast das Gefühl, es brechen jetzt goldene Zeiten für Autofahrerinnen und Autofahrer an. Da heißt es nämlich, weniger Stau durch bessere Planung, steht da in einer Überschrift auf der Homepage. Aber ich habe Zweifel und die liegen in zwei Punkten. Zum einen ist es so, es geht ja nicht nur um schnellere Genehmigungen. Das ist nur ein Teil in einem längeren Prozess, sondern Straßen müssen ja auch geplant werden. Dafür braucht man Ingenieurinnen und Ingenieure. Man braucht Baufirmen, die das umsetzen. Man braucht auch in den Planungsbehörden eine entsprechend gute Besetzung. Und das ist mit diesem Gesetz ja keinesfalls gegeben, dass diese Engstellen irgendwie beseitigt und aufgehoben werden. Mhm. Und dann gibt es noch den anderen Punkt, es könnte sogenannte Rebound-Effekte geben. Also das heißt, dass die Kapazitäten, die jetzt neu auf den Straßen geschaffen werden, schlicht und ergreifend von mehr Verkehr aufgefressen werden. Und wir haben ja eben Volker Wissing schon gehört, der über den Verkehrsträger Straße spricht. Er hat im März eine Langfristprognose veröffentlicht und da geht das Verkehrsministerium davon aus, dass es bis zum Jahr 2051 46% mehr Güterverkehr geben wird und das meiste davon auf der Straße und nicht auf der Schiene, vor allem weil Leute so viel im Internet bestellen, sagt er.
Schnellerer Autobahnausbau in Deutschland. Heute wurde im Bundeskabinett dazu ein Gesetz mit dem knackigen Titel Genehmigungsbeschleunigungsgesetz genehmigt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt gerade werden in den USA die Zusagen fürs College verschickt. Da können sich gerade viele freuen. Einerseits, andererseits ist das auch eine sehr harte Zeit, denn die meisten melden sich nicht nur bei einem College an, sondern bei 3, 4, 5, 6 oder auch 10 Hochschulen. Und heißt, hinter jeder einzelnen Zusage türmen sich auch einen ganzen Haufen von Ablehnungen und Absagen. Rejection Letters heißen die dann. Und mit Rejection Ablehnung umzugehen, das ist schmerzhaft, das ist hart, das wissen wir. Genau deswegen sind ein paar Leute auf die Idee gekommen, sich im Moment der tiefsten Verzweiflung zu treffen und zu feiern. Und wie das genau abläuft, sagt uns jetzt Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting. Er nimmt uns mit in
die Aula der Downtown Magnets High School in L.A. Aus den Boxen dröhnt Eye of the Tiger und in dem Video zu sehen ist, wie auf der Bühne ein Papierschredder munterschreddert. Die Studierenden, die in diesem Jahr aufs College gehen möchten, die haben Futter mitgebracht. Manche einige Zettel, einer hat einen ganzen Stapel. 17 Absagen. Und das ist er. Der Sound of Rejection Letter Party. Du bekommst also so eine niederschmetternde Nachricht über eine Ablehnung. Und dann fängst du an, das einfach abzufeiern? Das klingt irgendwie ungewöhnlich und es braucht erstmal fachliche Einordnung.
Ablehnung ist erstmal eine soziale, eine negative interpersonelle Bewertung, also auf Deutsch eine Zurückweisung. Es ist also das Gegenteil von Sympathie, von Annahme oder von Akzeptanz. Und natürlich wollen wir als Menschen sehr, sehr gerne gemocht, akzeptiert und angenommen werden.
Die Münchner Psychologin Laura Klimetzki. Auch sie berät in ihrem beruflichen Alltag Menschen in solchen Situationen, wo das Leben einfach mal Nein sagt und dir die Tür vor der Nase zuschlägt. Autsch.
Ablehnung tut persönlich so weh, weil es tatsächlich dieselben Hirnregionen triggert wie physischer Schmerz. Also es aktiviert dieselben Gehirnbereiche wie der tatsächliche Schmerz, wenn wir uns zum Beispiel den Fuß wirklich hart anhauen.
Und genau wie bei physischen Schmerzen kann sich das ungesund ausweiten.
Der Moment, wo Ablehnung wehtut, ist der Moment, wo ich mir denke, vielleicht hat der andere ja recht, mich abzulehnen. Vielleicht stimmt mit mir etwas nicht.
Eine abwärtsgerichtete Gedankenspirale, bei der das isolierte Selbstvertrauen schwach und schwächer wird. Wenn da nicht gerade eine Party dazwischen kommt.
Well, the rejection party is to take the sting out of college rejections, because rejection is a part of life.
Das ist Linda McKee. Sie ist Beraterin der Schule und hat die Rejection Letter Party hier initiiert.
And it's time that people understand you don't always get a trophy.
Und in dieser Gemeinschaft der Abgelehnten, da ist jeder Abgelehnte voll akzeptiert.
Genau, weil wir auf einmal nicht mehr das Gefühl haben, wir sind die einzige Schneeflocke, mit der was nicht stimmen könnte.
I was rejected from Georgetown.
I got rejected from UCI, UC Irvine and Reed College.
Oh my god, I have quite a few. I have like Northwestern, Northeastern, Cornell, UCLA.
Und diese Gemeinschaft ist riesig. Vor der Bühne hängt ein Spruch. Where you go to college is not who you are. Und darunter Fotos von Stars. Morgan Freeman, Eva Mendes, Tina Fey. Und das heißt doch, auch die, die es geschafft haben, auch die waren in einem Moment ihres Lebens mal die Abgelehnten.
Die Welt besteht eben aus Ja und Nein. Ein Ja würde ja auch nichts mehr zählen, wenn es nicht auch ab und zu mal ein Nein gibt, oder?
jenseits der Rejection Letter Party People, tief unten auf der Südhalbkugel, hat längst ein gewisser Nick Hopwood in diese Richtung gedacht. Hopwood ist Lernforscher an der Uni Sydney in Australien und bekannt für seine Ablehnungs-Wall of Fame. Als er mal an einem Tag gleich zwei Absagen bekam, da entschloss er sich, die anzuheften und sie anderen zu zeigen. Kollegen kamen vorbei und waren froh, dass sie nicht allein waren mit ihren Niederlagen. Hopwood vergleicht das mit einem Schwan, der auf einem See schwimmt. Von oben sieht es so aus, als ob das von selbst geht. Aber wer unter Wasser schaut, der sieht, dass der Schwan mit den Füßen paddelt. Und genau wie die paddelnden Füße zum Schwan gehören Ablehnungen und Zurückweisungen zum Vorwärtskommen dazu. Und die, das sagt auch Laura Klimetzki, dürfen ruhig sichtbar sein.
Ich finde die Idee, darüber gemeinsam zu sprechen, gut. Das kann man in so einer Party machen, muss man aber nicht. Es reicht auch, wenn du dir jemanden schnappst, dem du einfach vertraust. Und wenn dir klar ist, dass du nicht die einzige Schneeflocke bist, die auch mal eine Absage bekommt, und das ist ein rationaler Gedanke, der muss sich festigen, dann kannst du auch ohne Party damit klarkommen. Also Partys können helfen, ja. Muss man sie haben, um damit gut klarzukommen? Nein.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.